Hallo liebe Zuhörende des Feierabendfunk-Podcasts. Heute ist mal nicht Serkan hier, sondern Felix. Genau, und Serkan hat sich leider einen Muskelfaserriss zugezogen, deswegen kann er mal diesen Podcast nicht führen. Meine Stimme erkennt ihr vielleicht noch aus der Feierabendfunk-Folge zum Thema Young Professionals im Amt. Und genau, deswegen übernehme ich jetzt mal Serkans Aufgabe. Und der liebe Serkan hat aber natürlich nicht faul rumgelegen, sondern hat ein Interview geführt mit zwei Menschen von der Hilfsorganisation Alex21, die in Lviv in der Westukraine sind und humanitäre Hilfe leisten für Menschen in der Ukraine. Und zwar sind das Richard von Gröling und Liz Olegov und natürlich noch ganz viele andere, die Teil dieser Organisation sind. Und Serkan hat ein anderthalbstündiges Interview mit den beiden geführt und hat da wirklich ganz spannende Geschichten gehört, aber natürlich auch Dramatisches und auch noch weitere Mitglieder der Organisation interviewt. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dem Interview, lernt etwas und habt dann vielleicht auch Lust, Alex21 zu unterstützen. Viel Spaß mit der Folge.
Lieber Richie, wir haben uns ja auch lange nicht gesehen und durch Zufall habe ich erfahren, dass du ja in der Ukraine bist. Und ich muss dich mal kurz vorstellen. Also ich kenne ja Richie, wir haben früher mal gemeinsam studiert, dann ist er irgendwann Anwalt geworden und irgendwann war er sogar ganz, ganz spannend am Set von Til Schweiger. Da warst du auch noch. Also ich muss ja ein bisschen auch Satire, Comedy reinbringen. Ist das okay für dich, Richie, oder sagst du, das ist unangemessen? Weil ich würde die Überleitung jetzt zuführen. War dieser Set-Aufenthalt von mit Til Schweiger so eng zu arbeiten, sozusagen die Voraussetzung zu sagen, der Next Step ist, ich gehe in ein Krisengebiet und ich bin so gut vorbereitet und da werde ich sozusagen mein Wissen sozusagen transformieren?
Ja, absolut. Also nach dem Set brauchte ich neue Aufgaben. Also.
Nee, weil es super spannend ist. Sag mal, was war eigentlich bei dir, Richie, was war der Turning Point? Also irgendwann sitzt du zu Hause und irgendwann kommt dir eine Idee in den Kopf und dann sagst du, ich will dorthin gehen, ich will dort diesen Menschen helfen. Kannst du uns was dazu sagen, zu dieser emotionalen, Ausrichtung?
Naja, das ist letztendlich ganz einfach gewesen. Ne? Also man hat ja immer gehofft im Februar, dass es nicht zu diesem Angriff kommt, obwohl die Amerikaner schon lange davor gewarnt hatten. Und als es dann am 24. Februar soweit war, war eigentlich sofort das Gefühl da, okay, man muss irgendwas tun. Ne? Also so wenig das auch sein mag, aber irgendwie muss man hier Unterstützung leisten und den Leuten zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und eine Freundin von mir hatte sich dann gemeldet und gefragt, ob ich mithelfen möchte, einen Konvoi aufzusetzen, der Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringt und im Gegenzug dann auf der Rückreise Geflüchtete mit nach Berlin und nach Deutschland bringt, um denen dann aber auch richtig dauerhafte Unterkunft zu besorgen und denen bei Behördengängen zu helfen. Und so hat das angefangen. Und im Laufe dieses Verfahrens, also wir haben das viele Wochen lang gemacht, hauptsächlich bezogen auf Polen und polnische Orte. Wir haben dann Basen aufgebaut in Warschau und in Krakau und von dort aus auch Reisebusse geschickt. Und dann habe ich Liz kennengelernt. Und Liz war zu der Zeit in Frankfurt und sie hat eine Großmutter hier in Lviv. Und wir haben dann an einem bestimmten Punkt festgestellt, dass wir von Warschau oder Krakau aus nicht das leisten können, was wir leisten möchten. Und da ihre Großmutter eben in Lviv lebte, wollte sie auf jeden Fall hierher kommen. Und ich habe dann angeboten, mit ihr rüberzufahren. Und das haben wir dann gemacht. Sind nach Lviv gefahren und haben uns hier erstmal umgeschaut, um zu sehen, was kann man hier tun? Wie kann man das tun? Ich meine, wir sind ja nackt hergekommen quasi.
Richie, ganz kurz. Lviv ist an der Westukraine, nahe an der polnischen Grenze, aber auf der ukrainischen Seite die Stadt.
Ja, klar. Also Lemberg auf Deutsch.
Lemberg.
Ist sozusagen die Hauptstadt der Westukraine.
Falls mein Blick manchmal weggeht, liegt es daran, weil ich einen Zettel habe mit Fragen. Deswegen muss ich mal, ich bin ja vorbereitet. Okay, dann seid ihr da angekommen. Das klingt alles so locker und leicht, aber ich glaube, das sind immer, man redet immer in Zeitabschnitten, ne? Das geht ja nicht von heute auf morgen sowas.
Ja, also es sind vor allen Dingen, ich sag mal so, es dauert immer eine Weile, bis man so, wenn man den Gedanken hat, okay, wir wollen jetzt in die Ukraine rein, bis man das für sich verarbeitet hat und das in die Tat umsetzt. Ne? Also da gehört Vorbereitung dazu. Es macht kaum Sinn, einfach blind reinzulaufen. Wir haben auch viele Menschen getroffen, die uns davon abgeraten haben, gesagt haben, um Gottes Willen und Kriegsgebiet ja. Und nicht. Und am Ende ist es so, wenn man nicht selber hinfährt ab einem bestimmten Punkt und sich selber ein Bild macht, dann ist das ein Muster ohne Wert. Und wir haben diese Entscheidung irgendwann getroffen. Und als wir nach Lviv gekommen sind, haben wir gemerkt, okay, Lviv ist ziemlich sicher. Also ich sag mal, eine Stadt, in der du zu 99,9% nicht in irgendwelche Kriegshandlungen oder so involviert wirst. Und gleichzeitig ein Ort, von dem aus man sich gut aufstellen kann. Und so haben wir es eigentlich die ganze Zeit über gehalten, dass wir, bevor wir weitergezogen sind, woanders hingefahren sind, erstmal Kontakte gemacht haben, Informationen gesammelt haben, um dann an einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt X zu sagen, jetzt fahren wir los.
Ja. Yeah. Yes. Well, I would also just add that we had a very good initial team of support, and that's basically what Alex 21 was off of the beginning. So we didn't come here completely without a goal or aim, but we already had this network that we had built through the volunteer work we were doing earlier. And that really gave us a foundation of support because we had a really good team with Alex 21 when we were already going into Ukraine. And I think that that was very fundamental. Our team members, Allison, Shell, Christian, Gosha,
Lauren,
they were...
Hello from here. How big is your team, Alex 21?
So, I mean, the initial team, it actually started off of Facebook. That's how the first members were gathered, let's say. And at the time, Richard was kind of more with another group and then kind of migrated over to Alex 21 as well. but the initial team was 7 people, including us. And we called them the Magnificent Seven, or the Seven Rangers. That were in the core group and still are in the core group, aka the Alex 21 super team. They're kind of like the core foundation.
Yeah.
So that's 7 people, but I think at the moment, I haven't even counted, but I guess our team must be around 10, 15 people or so, if you
also, ja, wir haben, count. Ja, also, no, das core team sitzt nicht in Lviv oder in der Ukraine. Die meisten davon sitzen in Deutschland, also eine sitzt in Madrid, eine in Baden-Württemberg, eine in Krakau, okay. Eine da. Und das Team, es gibt sozusagen dann das operative Team, das hier in Lviv angesiedelt ist. Wir haben zurzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jungs, also 7 Leute, Frauen und Männer, die mit uns unmittelbar hier in Lviv assoziiert sind. Und dann gibt es sozusagen das etwas breitere Spektrum darüber hinaus, also Leute, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das sind bestimmt nochmal 20, 30 Leute. Und dann das noch weitere Spektrum. Und da sprechen wir dann schon von einem Netzwerk von bestimmt 100, 150 Menschen, die an diesem Projekt Alex 21 mitarbeiten und ihren Beitrag leisten.
Warum heißt das Projekt Alex 21? Why is it called like this?
So, the backstory to how Alex 21 got started is actually thanks to a refugee whose name is Alexandra, and she's 20 years old, and I got in contact with her, when was this? Beginning of
March. Yeah.
Something like the beginning of March, when I was working with a different volunteer group, there came a request, if you can put it that way, from a young girl that had just arrived to Germany and went through a very tough situation. It's not a secret that in Germany we had a lot of problems with trafficking and safety issues with people pretending to be fake volunteers and trying to take advantage of young women that didn't know what they were doing.
May I add to this? Also, was tatsächlich, es ging um einen Vorfall am Berliner Hauptbahnhof, wo eine Innerin beinahe in die Fänge von, sagen wir mal, böswilligen Menschen geraten wäre.
Ja, es ging durch die Presse hier, ja.
Ja.
And she got in touch with me after the incident was And it was quite clear, I mean, she needed housing and she needed safety and protection. And the German government was not providing that at the moment. So I decided to start harassing and attacking every single Facebook group that I could possibly find. Anywhere where it said help Ukraine, I started posting. And my post would always start with Alex, 21 years old, and then it would continue about her story and her situation. And after a pretty short amount of time, actually, just a couple of hours, that's when I got in touch with Shell, Allison, and Christian. And that's how everything kind of started. So they helped me to solve the situation with Alexandra. And after that finished, they wanted to keep helping Ukraine. And that's already around the same time when I was thinking to go to Ukraine to get my grandma. And Richard and I were talking every single day at that point. And he offered at that point to come with me to Ukraine and see what we can do there. And the team of Alex 21 wasn't really a group yet, but we started forming. We were already collecting a bit of aid. They had sent me some donations to do a bit of shopping for my friends inside of. And at one point, it was quite organic, actually. As we were continuing with our mission, people kept asking, what is the name of our group? And at one point, it came just like that. And I thought, well, Alex 21, you know, and decided to name ourselves in honor of Alexandra, that kind of glue that brought us together in the beginning.
Thank you. Very nice story. So let me ask you, how is your day structured? What are the main issues you have to do? A typical day in your life today.
Yeah, well, okay, let me start about that. Yeah. Okay, also der Tag fängt an, ich mache Kaffee. Yeah. Und jeder, der mich kennt, kennt den Kaffee. An der Stelle vielen Dank an Passalacqua. Unser Tag startet so, also wenn wir in Lviv sind, man muss das immer unterteilen. Also Lviv ist sozusagen der Ort, an dem wir planen, an dem wir netzwerken, an dem wir Sachen anschieben. Und damit ist unser Tag eigentlich auch angefüllt. Das heißt, wir treffen Menschen, die auf der gleichen Linie sind wie wir, die helfen wollen, die Unterstützung bieten können. Wir treffen uns mit Menschen, die Kontakte haben. Das ist hier ein logistisches Wunder, was hier passiert im Prinzip und was von Privatleuten größtenteils auf die Beine gestellt wird. Können wir mit unseren Kontakten jede Form von Waren und Lieferungen in die ganze Ukraine schicken, an jeden Ort, an den wir wollen. Und das alles mit Hilfe von verschiedenen Gruppen, die hier unterwegs sind. Und mit denen connecten wir, wenn wir in Lviv sind. Gleichzeitig, unser derzeitiges Ziel ist, wir wollen die ganzen Lagerhäuser anzapfen, die proppenvoll sind in Lviv, aber aus irgendeinem Grund auf ihren Waren sitzen und die nicht rausgeben. Die sitzen hier in Lviv und hier in Lviv wird das nicht gebraucht, nicht in dem Umfang, wie es im Osten gebraucht wird.
Was sind das für Waren?
What kind of goods?
Absolutely everything. Everything from hygiene products to clothes, children's toys, to night vision goggles, to bulletproof vests, to helmets, to toothbrushes, literally everything that you can think of that is needed in the East is sitting mainly in warehouses in Lviv. So to answer the question of what does our everyday look like, it's kind of hard because it's a very dynamic situation. Put it in very simple terms, it's, as Richard was saying, a lot of meetings, a lot of phone calls. You never know who's going to ring your phone. In the last couple of days, for example, what was a bit of a shift to our daily schedule is we started getting a lot of phone calls from wives of soldiers that are going to the front or already are at the front. And now we're starting to put together soldier care packages with basic necessities of anything that they might need. So it's a lot of sourcing. It's a lot of making other phone calls, trying to find, for example, knee pads, you know, or some other request that just came out of the blue and somebody needs it already yesterday. So it's a lot of coordinating, a lot of meeting, a lot of going to different warehouses, storages, and trying to source together and find the best solution for whatever problem is in front of us for the day. Yeah. And that changes every single day.
Yeah. Also was Spezialist jetzt gerade angesprochen hat, ne? Also während am Anfang unsere Aktionen natürlich im Vordergrund standen, Frauen und Kindern zu helfen, in Sicherheit zu kommen, bekommen wir jetzt aus der Gegenrichtung, und das schon seit einer ganzen Weile, Hilferufe von Frauen und Kindern, deren Väter, Brüder, Söhne, aber auch Großväter an die Front gerufen werden und die buchstäblich nichts haben außer einer Hose, einem Hemd und einer Kalaschnikow und die mit dieser Ausstattung in den Krieg ziehen gegen eine und von denen bekommen wir Hilferufe. Die wenden sich an uns, ob wir die unterstützen können, ob wir die versorgen können mit wenigstens dem Nötigsten, damit sie nicht nackt in diese Auseinandersetzungen, in diesen Kampf reingehen müssen. Und das ist leider eine Situation, wo wir immer wieder auch speziell auf Seiten von Sponsoren auf Granit beißen, weil die meisten Menschen sind bereit, Frauen und Kindern zu helfen. Aber sobald es mit Männern zu tun hat und damit, dass diesen Männern auch geholfen werden muss und dass die auch Unterstützung brauchen, stoßen wir auf eine Mauer. Ne? Da ist einfach ganz, ganz oft dieses, oh ja, aber das ist ja Militär. Ja, natürlich, das sind Menschen, die in den Krieg ziehen und wir sitzen auf der Couch und tun das nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wer soll denn die ganzen Frauen und Kinder, die wir da retten und denen wir da helfen, wer soll die eigentlich mal ernähren? Wer soll denn dieses Land wieder aufbauen, wenn eine ganze Generation hier in den Krieg geschickt wird und massakriert wird? Wenn hier Jungs in unserem Alter, kann man ja gar nicht mehr sagen, Serkan, ne?
Danke.
Ja, sorry, aber wir treffen hier jeden Tag auf der Straße Jungs und du erkennst es an den Armpatches, die die tragen. Wenn die farbig sind, haben sie ihren Marschbefehl. Wenn die nur grün sind, sind sie Reserve. Und wenn die farbig sind, haben sie ihre Marschbefehle gekriegt. Hier laufen nur noch Jungs rum, die sind 19, 20, 21 mit farbigen Patches. Und die sind alle einberufen worden. Die gehen alle an die Front. Und hier wird eine ganze Generation in den Krieg geschickt. Und niemand ist bereit, also was heißt niemand? Ich will das nicht dramatisieren. Aber die Bereitschaft, denen zu helfen,
and you know, when we're talking about helping soldiers at the front line, the conversation is not about arming them and it's not about giving them gear to take lives. It's about morale mostly, because from what we've been hearing from the front, soldiers don't really understand what they're fighting for. They have no contact to their family. Most of the people have already left Ukraine that they are protecting, say. And it's the little things. It's like a fresh bottle of Coca-Cola, it's, you know, some card games, it's clean socks, it's more than one toothbrush for five people, which is a true story, by the way. We've heard of battalions sharing a toothbrush because they don't have. And sometimes you'll have one guy who has the toothbrush, the other guy has the shampoo, you know, and that's what's crazy, because winning and protecting themselves and coming out alive is about much more than having the right artillery with you. It's also about having the right morale and about feeling supported by Europe to some extent. And one of, for example, the favorite things that soldiers love to receive are drawings from children. You know, that is so much more valuable to them than pretty much anything else you could send, you know, because it shows to them who they're fighting for. So it's also about getting these very simple things that we take for granted to people that are struggling and fighting every single day, living in trenches, you know? So yeah. I think many people have a certain idea of, oh, I don't want to support the military. But it's also about supporting human beings that are risking their life and are in the front line of fire every single day.
Ja, also um das auch nochmal auf Deutsch kurz zusammenzufassen, viele Menschen, die in Sicherheit gebracht wurden, Frauen und Kinder, das sind Verwandte und Angehörige von denen, die jetzt an der Front kämpfen. Und die fragen sich halt ganz oft, okay, sag mal, für wen kämpfen wir jetzt eigentlich, wenn alle, die ich beschütze, das Land schon verlassen haben, ne, und in Sicherheit sind. Es geht in dem, was wir tun, geht es ganz, ganz stark darum, den Jungs zu zeigen, also nicht nur den Jungs an der Front, aber halt allen Menschen, die da im Osten weitestgehend abgeschnitten sind von der Außenwelt, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, ne? Dass sie nicht allein gelassen werden, dass wir weiterhin alles dafür tun, um die zu unterstützen. Und deswegen fahren wir auch persönlich hin, deswegen fahren wir in diese Grenzregionen, deswegen machen wir das. Und die brauchen vor allen Dingen moralische Unterstützung. Und das ist etwas, was wir erfahren als Reaktion auf unsere Aktivität, dass Leute sagen, danke, dass ihr herkommt. Danke, dass ihr das auf euch nehmt. Das bedeutet wahnsinnig viel, dass ihr hierher kommt und uns zeigt, dass wir nicht allein sind. Und wie gesagt, es sind diese kleinen Dinge, die Moral heben. Ne? Eiskalte Cola, Würfelspiel, Shampoo für alle, Zahnbürsten für alle. Aber auch Möglichkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Also wenn wir zum Beispiel von Elon Musk sprechen und seinem Starlink, das in vielen Regionen eben nicht angekommen ist, in denen wir unterwegs sind, wo es einfach auch darum geht, eine Verbindung zur Außenwelt wiederherzustellen, dass die Jungs mit ihren Frauen, ihren Kindern und ihren Müttern in Kontakt treten können. Also wir haben auch tatsächlich eine offizielle Anfrage gestellt über Tesla, direkt an die Geschäftsleitung und die Pressestelle, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne ein paar von euren Starlinks, die wir in den Osten bringen möchten, in die Region um Kharkiv, Izium und Mykolaiv, um dort funktionierendes Internet wiederherzustellen. Haben noch nicht geantwortet.
Richie, ja, ich habe echt viele Fragen noch. Ich muss ein bisschen meine Gedanken explodieren. You've mentioned you were at the front line. What was your experience, your personal experience about this kind of strange things around you? Because war, for the most people, war in Europe, exception from the Yugoslavia war situation, but it's far away. It's something you cannot imagine, but you are in contact with this. How's your thought about this?
Well, it's, to put it in brief, it's pretty wild that you can go from Lviv to Kharkiv in 8 hours and be in a completely different world. So from the experience we had when we were going into the territories that were literally a few kilometers away from the front and from occupied lands, the feeling is, it's bizarre is not even the right words for it. I mean, you're unloading aid and you're talking to grandmothers, you're talking to young women, you're talking to people that are in the middle of crossfire every single day. And as you're unloading the aid and you hear bombs dropping, grats firing, and everything is basically flying over your head, you see the missiles landing a few kilometers away. And the people's attitude to it is, well, this is every day like that. Don't worry, we're used to this, you know? And the emotional stress that you feel off of that, it doesn't really hit you until you leave the area. I think most of the team would agree with that.
Yeah.
That it's,
also es kommt erst zu dir, wenn du wieder an einem ruhigen Ort bist. In dem Moment, wo man drinsteckt, ne, hat man andere Sachen im Kopf. Ne? Wir sind fokussiert, wir entladen unsere Fahrzeuge. Wir sprechen mit den Einheimischen, wir bringen ja auch Medikamente in diese Ortschaften. Es sind buchstäblich Ortschaften, die noch nie ausländische Hilfe gesehen haben.
Yeah. That's something we heard. Every single village that we visited front said we're the first volunteers they've ever seen. Why? Because nobody wants to go into areas that have active firing going on. No one wants to go somewhere where you could literally get a missile hitting you and your car while you're unloading. You know, nobody wants to take that risk. And I mean, it's understandable, but people have nothing there.
Die haben nichts.
Nothing. The number one thing that women told me they need are sanitary pads. They don't have any at all, you know, and tissues, toilet paper. They need the most basic things because they can't get.
Yeah. So, im Prinzip ist es so, wenn wir dann da raus sind und wenn wir zurückkommen an einen Ort wie Lviv, dann trifft uns das eigentlich mit voller Härte. Also das ist dann der Moment. Wir haben immer Probleme, wenn wir zurückkommen nach Lviv.
Ja.
Die ersten 2 bis 4 Tage sind wir emotional ganz schön, sagen wir, angeschossen.
It's like it feels wrong being here.
Ja, es fühlt sich falsch an zu sein.
And only in 7 hours. I mean, that's like going basically from what, Berlin to like Munich. To Munich. You know, it's the same distance.
Ja, also ne, das ist ja einfach, wenn wir zurück. Wie fühlt sich's falsch an, hier zu sein, weil wir das Gefühl haben, wir sollten eigentlich weiter in Kharkiv sein oder in Mykolaiv und den Menschen dort mehr Hilfe bieten. Ne? Wir haben auch zum Beispiel aus Mykolaiv, wir sind da in Verbindung mit einer Gemeinde, die haben das Problem, es gibt kein Trinkwasser. Das ist eine Stadt, in der noch 200.000 Menschen leben, ohne Frischwasser.
Und 200 Menschen?
200.000. Ohne trinkbares Wasser. Also das Wasser wird dort technisch genannt, technical water, was im Prinzip meint, wir haben Wasser, so sind die Ukrainer übrigens auch. Ne? Wenn du die fragst, wie sieht's aus mit Wasser in Mykolaiv, dann sagt der Einwohner von Mykolaiv, ja, Wasser haben wir. Ne? Und dann fragst du, ja, aber ist das trinkbar? Nein.
Not even that, you can't wash your dishes with it.
Kannst du irgendwas damit machen? Nein. Ne? Man kann also man kann das Wasser anschauen, man kann den Hahn auch öffnen, da kommt Wasser raus, aber du kannst es für nichts benutzen. Du kannst nichts damit abwaschen, du kannst nichts damit reinigen, du kannst es nicht trinken.
So. Wie überleben die, aber was können die machen?
Naja, also es gibt zum Beispiel diese eine Gemeinde, Kirchengemeinde, mit denen wir in Kontakt stehen, die haben gesagt, die haben sich ans Rote Kreuz gewandt, und das Rote Kreuz sagte, ja klar, Wasser haben wir, könnt ihr haben. Kostet auch nichts, also nicht wirklich. Ihr müsst nur die Transportkosten bezahlen.
Five lorries.
Die Kirchengemeinde musste für 20 oder 40 Tonner voll Wasser die kompletten Logistikkosten zahlen, weil das Rote Kreuz gesagt hat, wir zahlen es nicht. Und die haben also Geld, das sie eigentlich gespart hatten, um Lebensmittel zu kaufen, investiert, um das Rotkreuzwasser nach Mykolaiv zu bringen. Und das war etwas, was uns absolut schockiert hat, aber des Tages auch nicht mehr überrascht, nach dem, was wir hier alles schon gesehen und gehört haben.
And this is happening today. They don't have water right now. You know, this isn't something that was a problem like before. It's actively the situation.
Ja, es ist eingetreten durch die Einnahme von Cherson. Als die Invasionstruppen Cherson eingenommen haben, wurde Mykolaiv von der Wasserversorgung abgeschnitten, weil Wasserversorgung über Cherson läuft. Was wir jetzt gerade versuchen ist, Wasserpumpen an den Start zu bringen und Wasserfiltersysteme. Wir haben uns da auch schon ans THW gewandt. In Deutschland auch keine Rückmeldung bisher, weil das THW bewirbt ja auf seiner Homepage ganz gezielt. Wir haben das und wir nutzen das im Ausland und in Krisengebieten, aber nicht hier. Und jetzt versuchen wir eben über Sponsoren und finanzstarke, sagen wir mal, Institutionen, versuchen wir das Geld zusammenzutragen, um eine leistungsstarke Wasserfilterungsanlage, im Prinzip eine Art Klärwerk, mobiles Klärwerk an den Start zu bringen, damit wir zumindest einen Großteil der Bevölkerung in Mykolaiv wieder ans Wassernetz anschließen können.
Lieber Richie, was ist denn gerade aktuell, was benötigt ihr an was für eine Hilfe? Also da kannst du jetzt mal ruhig mal erzählen, deine Wunschliste, und dass wir die einmal gehört haben.
Wunschliste.
Well, if you ask any Ukrainian, they have one of two answers. Everything or peace. That's the number one answers you get. But if you ask us from what we have seen, are the biggest needs, I'd say if we're talking about the villages and we're talking about people in occupied territories, what they mainly need is a way to connect. They have no kind of cell phone, they don't have internet, they don't even have electricity. So generators, solar panels, those are a very, very big need.
Ja, also es ist zu unterteilen, ne? Also A, Zivilbevölkerung in den ehemals besetzten Territorien oder befreiten Territorien. Da wird vor allen Dingen, werden Lebensmittel gebraucht, da werden Sanitärprodukte gebraucht, da werden gebraucht Medikamente, und zwar Alltagsmedikamente, und zwar nicht unsere deutschen Medikamente, sondern was wir jetzt gerade gemacht haben ist, Wir haben eine Apotheke, eine Apothekenkette angesprochen und die sind bereit, uns ukrainische Medikamente zur Verfügung zu stellen. Nicht umsonst, aber mit Discount. Und da geht es um Herzmedikamente, Blutdrucksenker, Alltagsdinge, denen die älteren Menschen vor allen Dingen vertrauen, weil sie sie kennen. Und wenn wir da Medikamente mit deutschem Label draufschicken, dann wissen die damit nichts anzufangen, sind verunsichert und bevor sie was nehmen, was sie nicht kennen, schmeißen sie es lieber weg. So, das ist die eine, sozusagen die eine Säule. Die andere Säule ist, was Liz schon gesagt hat, alles, was der Kommunikation dient und der Aufrechterhaltung eines Alltages. Wir brauchen Kochstellen, Butangasflaschen, also wir brauchen Solarpaneele zur Aufladung von Akkus. Am besten gibt es als Systeme, sowas brauchen wir. Wir brauchen Generatoren, Stromgeneratoren mit 5 kW aufwärts.
Cars are also
Autos werden gebraucht.
Because a lot of them, they've been bombed.
Also, zum Beispiel die ganze Polizeieinheit, die die Region Izium versorgt, also südlich von Kharkiv, die wurden komplett zerlegt. Das Hauptquartier wurde zerbombt. Die haben nicht ein Auto. Die haben keine Autos. Und die Polizisten sind diejenigen, die vor Ort die meiste Hilfe zurzeit leisten. Muss man auch sagen. Ne? Also die Polizei, die hier lange keinen guten Ruf hatte, das sind die, die jetzt dort, wo es wirklich wehtut, versuchen, die Hilfe zu organisieren. Die nächste Säule ist natürlich Unterstützung der männlichen Bevölkerung, speziell derjenigen, die an die Front gehen. Die brauchen alles.
Big one is, for example, clothes. People don't send male clothes to Ukraine. They send women's clothes and children clothes, but there are no women and children here, basically. You know, and if they are here, most of them are in Lviv. And they're drowning in clothes for women and for children, but nothing for men. Just the basic things, t-shirts, pants, socks, you know, things like
Unterwäsche, Männerunterwäsche, yeah. Männerstrümpfe und bitte keine, Shoes. Die schon 10 Jahre gebraucht sind. Es werden Boots gebraucht, es werden Sneaker gebraucht. Ukrainer haben kleine Füße, also Männer haben Schuhgrößen von in der Regel 41 bis maximal 43 mit ein paar Ausreißern Richtung 44 und 46, aber das war's. So, yeah.
And a lot of, to add on that, a lot of people also send very used, ripped clothing. And imagine the morale. What message does that send to a refugee that is fleeing a war or a soldier at the front line getting stuff with holes in it that smells moldy? You know, and that's what they receive most of the time. Yeah. That's what people are sending, you know.
Ja, also letztendlich ist es so, dass die Bedarfsliste riesig ist. Wir versuchen das schon immer zu priorisieren. Ich meine, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wir versorgen ja auch Krankenhäuser und Ärzte in den Front. Ja, wir haben super Kontakte in Deutschland und in Berlin. Danke, Kiki. Der besorgt für uns zusammen mit den Jungs von der Hamburg Commercial Bank, besorgen die uns richtig gute Medikamente, weil was wir in den Anfangswochen hier erlebt haben, ist, es werden abgelaufene Medikamente geschickt. Medikamente, wo die Ärzte sagen, okay, da saß jetzt ein Krankenhaus auf abgelaufenem Zeug und hat das einfach rübergeschickt und die können damit nichts anfangen. Die gucken drauf und schmeißen es weg.
This was actually kind of interesting because most of the time when we make the initial contact with a hospital, the first thing they say is, we don't want your expired medicine. You know, they don't even want to meet us because like, oh yeah, we know you international volunteers. We don't need your junk. Yeah. You know, and even if I send them a list of the antibiotics, they don't believe it until we actually go to the hospital and show them what's in our box. Then they get like very interested and surprised. And they say we were not expecting medicine that is not expired, you know, yeah. And that's also pretty mind blowing to think that, yeah, that's the first thought that they have, you yeah. know, and we've come into that some people are rejecting help. Because they just don't trust that what you're going to bring them is something that they actually need or new things, you know? We ran into that a few times.
Yeah, yeah. Häufig sogar. Wenn man
Misstrauen ist. Nee, bitte.
Wenn man euch jetzt helfen möchte, jemand hat das Video gesehen oder wird das vielleicht später nochmal sehen, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Über welchen Kanal kann man euch die Sachen schicken? Wie kann man sozusagen effektiv euch supporten?
Naja, also es gibt natürlich viele Kanäle, um das zu tun. Einerseits brauchen wir alles, was an Kontakten vorhanden ist. Wenn es Menschen gibt, die gute Kontakte in die deutsche Wirtschaft haben, wovon wir derzeit sehr, 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 sehr nachhaltig zehren, sind Supporter. Danke an Sven Giese, danke an Alex Kirsch, die gut connected sind, die uns mit ihren Geschäftsverbindungen extrem weiterhelfen, dass wir Sachen günstiger bekommen, dass wir Sachen schnell bekommen. Sowas ist wichtig. Natürlich, also man muss das einfach so sagen, ja, das ist natürlich auch ein Problem. Alle, die wir hier sind, wir nennen uns mittlerweile auch eher Taskforce als Volunteers, alle, die zu unserer Taskforce gehören, haben ihr komplettes Leben hinter sich gelassen. Wir haben alle unsere Jobs aufgegeben, so man einen hatte. Wir haben unsere Wohnungen zurückgelassen. In meiner Wohnung wohnen ukrainische Flüchtlinge. In den meisten anderen Wohnungen auch. Wir arbeiten nicht mehr für Geld. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dauerhaft unterstützt zu werden, damit wir unsere Lebenshaltungskosten bezahlen können hier, damit wir Lebensmittel kaufen können, damit für uns auch, dass wir Benzin kaufen können. Benzin und Diesel ist ein echtes Problem. Derzeit machen wir es so, wir haben regelmäßige Runs mit anderen Trupps. Wir schicken 100 Benzinkanister nach Polen, da werden die voll gemacht und kommen zurück zu uns, beziehungsweise zu allen NGOs, die hier unterwegs sind. Yeah. Und,
we've even become distributors for other volunteers for Diesel.
Ja, also wir haben so gute Connections, dass wir schon anfangen, anderen Volunteers Diesel. Ja, und tatsächlich sind wir auch schon von Einheiten angefragt worden, militärischen Einheiten, ob wir denen Diesel bringen können.
Nein. So.
That's a big one that we're looking to still connect. We are looking to start getting massive barrels of any kind of fuel. So if anybody has connections to fuel stations, that would be very, very much so needed in Ukraine. And yeah. It's across the entire country. You can't get fuel. Yeah. You can't. And where you can get fuel, the lines are like 2 kilometers long. And I'm not exaggerating. People wait for like 3 hours for 5 to 10 liters of fuel.
10 you know? To 20.
Yeah. Well, in Lviv it's 5 to 10.
Oh, okay.
In Lviv they only give you 5 or 10 liters.
Also, wir müssen dazu sagen, wir haben unseren Weg gefunden, an Sprit zu kommen. Wir persönlich, also kriegen unsere Autos betankt. Kosten sind halt ein Punkt. Ne? Wenn wir jetzt Richtung Osten fahren, im Osten kostet der Liter 3 Euro. Und wir sprechen hier über Strecken von 1200 bis die letzte Tour, die wir gemacht haben, war eine Rundtour. Da haben wir über 2500 Kilometer gerissen mit 3 Fahrzeugen. Und das geht hart ins Geld. Und jeder Cent, den wir bekommen, ist hilfreich für uns. Kontakten kann man uns über Facebook, Instagram, Alex21 für Ukraine, Liz Olegov auf Facebook und Instagram, Irish Coffee auf Instagram, Richard von Gröling auf Facebook. Wir sammeln Spenden über PayPal derzeit. Das ist ein Spendenlink, den ich über meinen PayPal-Account gelauncht habe. Der steht bei 100 Euro und ist schon eine Woche alt. Das heißt, das ist auch ein Problem natürlich, dass die Spendenmüdigkeit sich breit macht. Ne? Die Leute sagen, okay, jetzt haben wir ein paar Wochen lang haben wir unterstützt. Jetzt ist an der Zeit, zur Tagesordnung überzugehen. Hier gibt's keine Tagesordnung. Ne? Und das ist etwas, was ich auch unbedingt noch sagen wollte. Ne? Also jeder, der jetzt in Deutschland sitzt oder in Westeuropa und denkt, das ist ein ukrainisches Problem und die Sache wird sich verlaufen, wenn die Ukraine erstmal kapituliert hat und Putin bekommen hat, was er will, der irrt sich gewaltig, weil Putin hat ganz klar gesagt, was er will. Er will das Großrussische Reich wiederherstellen und das beinhaltet das Baltikum und das beinhaltet große Teile Polens, Moldau. Die Ukraine ist der Anfang und nicht das Ende. Und deswegen glauben auch, dass es jetzt wichtig ist, hier alles an Kraft und Energie zu bündeln und an Hilfe zu leisten, was möglich ist, um den Menschen zu helfen, das zurückzuschlagen und das abzuwehren. Ja.
Richie, gefragt, so abstrakt gesprochen, aus eurer Sicht, was sollte denn geschehen? Was sollte die Weltgemeinschaft unternehmen oder noch verstärken, um konkret dort noch mehr Hilfe zu leisten? So aus eurer Sicht, ihr seid ja mittendrin. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Perspektive.
So, what does the Western world, what should the Western world provide to Ukraine to really help? What do you think would be necessary?
I mean, let's put it like this, not to make money the priority, although let's be real, that's what Ukraine really needs. Everybody has a job, everybody has a network, everybody knows something that either produces something or provides some kind of a service. And a lot of the times, unless you know people personally, it's very difficult to get to those connections. And I think that if in the Western Europe, for example, instead of asking themselves, well, where am I supposed to send money? What am I supposed to do? Maybe instead they could think about what their job is, what their sphere is. Maybe they're selling socks on a daily basis. Maybe they know somebody that fixes old cars, you know? And it's not only about putting in 10 euros or 100,000 euros into somebody's PayPal pool. It's also about providing equipment and providing services. Providing the gear that people need.
Drohnen, Klamotten.
Yeah. And a lot of the times we run into the fact that, you know, people say, ah, yeah, well, I need to talk to my boss. I need to do this or that. And then things kind of get lost, you know. I think that would be a very effective way of helping Ukraine, is pooling together our networks, looking at what the problem is, looking at what the need is. For example, we need water filtration systems. I'm sure that there's tons of people, for example, in Germany that are working at water filtration companies, you know? So creating partnerships with cities and with companies that have the equipment that cities need, that would be a very, very effective way to help Ukraine right
now. So actually that's something that we were suggesting also to our contacts at Hamburg Commercial Bank, to activate their contacts to take over partnerships with regions like Izium region or now in Mykolaiv. So a company like Mercedes-Benz would say, okay, Mykolaiv needs help. We are willing to supply this help, to support. So we are willing to finance the water filtration system.
Nice.
We are willing to do this or that to set up real partnerships. And actually, we are the ones connected to the people on the ground, and we could make this happen. And that's our absolute philosophy, that we do only hand-to-hand delivery. We don't use any intermediate hubs. We don't use drivers that we don't know.
No distribution centers.
We don't go into distribution centers, and we don't add our stuff to the surplus of random warehouses. Wir machen das nicht. Wir füllen nicht die Lager, Leute. Wir geben nichts an Menschen, wo wir nicht wissen, wo es am Ende landet. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, wo wir ganz genau wissen, wer am Ende des Tages was bekommen hat. Ja, zum Beispiel diese ganzen Wasserfilteranlagen, die wir für Mykolaiv brauchen, gehen an die Feuerwehr in Mykolaiv, weil die Jungs wissen ganz genau, wo es aufgestellt werden muss und wie es in Gang gesetzt werden muss. Und wir geben das nicht an irgendwelche Weiterverteilungszentren, auch keine militärischen, das machen wir nicht, weil wir sicherstellen wollen, dass es nicht verloren geht oder dass es wochenlang irgendwo in einem Lager rumliegt. Wir bringen die Sachen wirklich genau zu den Menschen, die es brauchen.
Ja. Sehr gut, Richie. An und für sich könnten die größeren Hilfsorganisationen eigentlich nur euch unterstützen erstmal, weil ihr seid vor Ort, ihr kennt die Wege. Das wäre eine ganz gute, glaube ich, Zusammenkunft. Ne? Aber da gab es noch keine Anfrage von denen an euch.
What's the question?
So the question is, why don't we cooperate with the big organizations? Why don't, if we do have all these connections and the logistics, why don't we cooperate with the big organizations like
Red Cross? Nein, aber die Großen nicht mit euch.
May I first? So what we discovered in the first weeks of our stay in Lviv is that members of these big organizations who we got in contact with, they are kind of, well, arrogant. Okay. They look at us and they say, leave this to the professionals.
Yeah.
You are amateurs, and we know how this works and you don't, so leave this to the people who know how this works.
Okay.
That's the opinion we've met several times.
Yeah. And the other thing is, and maybe this is just personal experience, right? From what we've heard on the ground by going to Kharkiv, going to Izum, Borodinke, Mykolaiv, Kryvyi Rih, by going to all of these hotspots, what the feedback we get from the people there is that the big organizations, they don't want to help them. That's what we're told, that these organizations, they're not actually providing them with anything. So why partner with somebody that makes our task harder by, we don't really know what it is, if it's the paperwork, if I don't know what the holdup with that is, but what we know is that the people don't trust these organizations. And by being associated with them, that loses credibility in the eyes of people actually there to help. And it's not like we haven't tried. I mean, like I say, one of our tasks right now is to try to empty the warehouses. But the point is, these warehouses are owned by NGOs, and the aid is leave. The aid is stuck. It all stops in Western Ukraine, and nothing goes further. So,
well, maybe not nothing, but
yeah, not nothing.
You have hundreds of thousands of people in need, and the sources, the resources will be here, but it's simply not channeled to the places where it's actually required.
Yeah.
Wie würdet ihr aus eurer Sicht die Situation des Krieges einordnen, Wasserstandsmeldung, wo stehen wir? Ist es eine Lage pari-pari oder baut die russische Seite sehr viel Druck auf? Könnt ihr was dazu sagen? Wie ist da eure Einschätzung?
He's asking about the war situation. Is it like equal? Is there kind of equality or is the pressure from the Russian military so big that the Ukraine might not withstand ongoing attacks?
I mean, just off the get-go, I'd say that that's not really a question that we're equipped to answer.
Yeah.
Because we're on one side of this war, but we don't know what's going on the opposite side of occupied territory. What we see is a lot of pushing back and forth, back and forth, back and forth. Right, you hear the artillery when you're in Kharkiv, for example, and you can recognize what's outgoing and what's incoming. And from being on the ground, the perspective, it's really difficult to say, you know, and it changes all the time. It's constantly shifting.
Ich meine, was man aus unserer Perspektive, was wir halt wahrnehmen, ist, dass Unterstützung gebraucht wird, und zwar in Form von schwerer Artillerie, schwerem Gerät, und dass diese Unterstützung speziell mit Blick auf die Bundesregierung beschämend langsam kommt. Also wenn ich die Nachrichten sehe, dass Rheinmetall auf 100 Mardern sitzt und das Bundeskanzleramt die Ausfuhr stoppt oder behindert, dann drängt sich einfach der Verdacht auf, dass in unserer Bundesregierung Menschen sitzen, die denken, man könne hier gegenüber Putin eine gesichtswahrende Strategie fahren, dass man sich sozusagen den lieben Herrn Putin warm hält, während an der Front hier jeden Tag Hunderte von Ukrainern sterben. Für mich ist es völlig unverständlich, warum diese Hilfe nicht kommt. Ich habe das auch bei Facebook vorgestern gepostet. Wo wäre Europa heute, wenn wir haben das in unserer Geschichte schon gesehen. Ja? Also als Hitler Frankreich überfallen hat und die Kräfte in Frankreich nicht stark genug waren, Hitler aufzuhalten, das hat aus meiner Sicht rein militärstrategisch den Überfall auf Russland und Polen, vor allen Dingen Russland, erst ermöglicht, weil durch den schnellen Feldzug in Frankreich die Zwei-Fronten-Problematik aus der Welt geschafft wurde. Und es hat Millionen von Menschenleben gekostet, den Verlust Frankreichs sozusagen wieder auszubügeln. Und wenn Russland nicht von den USA unterstützt worden wäre, massiv mit Artillerie, Munition und die westlichen Staaten auch, der Alliierten, dann würden heute in Mitteleuropa alle den rechten Arm heben und dem Führer zujubeln. Und das ist etwas, wo ich sage, genau das können wir jetzt verhindern. Genau das sollte jetzt verhindert werden, dass jemand, der Großmachtsfantasien hegt, in irgendeiner Form das Gefühl vermittelt bekommt, dass die westliche Staatengemeinschaft schwach ist und dass man ihn gewähren lässt. Und das ist aber das Bild, das Deutschland abgibt. Und das ist jämmerlich.
Wenn ihr so auf dem Weg seid, Hilfslieferungen, Hilfsgüter irgendwie an die Front zu bringen und ihr kommt an Dörfern vorbei, die noch nie irgendwie ausländische Hilfsorganisationen getroffen haben, man trifft euch. Woher beziehen diese Menschen ihre Informationen? Wissen die eigentlich, worum es geht, was um sie herum geschieht? Wie, also dieser Stichwort Kommunikation, Informationsfluss. Und die zweite Frage ist, wenn dort verletzte Menschen es gibt, wie wird denen geholfen? Überall gibt es doch Menschen, die Diabetiker sind oder Herz-Kreislauf, die ganz normalen alltäglichen gesundheitlichen Probleme, die man hat. Also sind diese Menschen dann sich selbst überlassen? Und dann, wie muss man sich das vorstellen?
So he's asking, if we go into these villages that have never seen volunteers before, how do the people know what's going on outside around them? Do they know what's happening if they don't have any access to the internet? And how do these people handle situations when someone is really sick, illness, serious illness, or even wounds? Maybe got that came through shelling. So how does these people get supplied and supported?
I do actually ask the locals this question or these questions when we're in these areas. By the way, I have videos of giving them and them answering exactly what you're asking. And to the first part, no. They don't know what's going on, but to be honest, I don't think that they care. Because when you have missiles and tanks in your backyard on a daily basis, you're not really asking yourself, well, how's this war going? You're thinking about survival, and that is your only priority. And even if you do manage to get on the internet, you're not looking up the news. You're contacting your family and your friends to tell them that you're still So I don't think that the people in these regions are really interested in politics. They're just interested in whether or not their house stays intact today, or if they're going to get a missile in their roof, you know?
Or a tank.
Or a tank in their backyard. And again, I have videos of this, you know? I have them describing all of this. And for the second question, for what do they do if they're critically ill or they need help? One of two things. They either, I'm sorry to be so grim, but they die, or they send somebody from the village in a car through active warfare, no protection, no communication, to drive into the closest village that might have some medication and aid, and then try to get back in before the tanks come back into their land. So it's one of the two. There's pretty much no in between.
Ja, so was wir jetzt gemacht haben auf unserer letzten Reise, wir haben uns sozusagen mit den Dorfältesten zusammengesetzt und mit den zuständigen Polizeioffizieren und haben angefangen, Listen zu machen von Medikamenten, die am dringendsten benötigt wird, und haben das zurückkommuniziert nach Deutschland, hauptsächlich zur Hamburg Commercial Bank. Alexander Kirsch nochmal, Dankeschön. Und Alex arbeitet mit Kiki zusammen und die versuchen, diese Bedarfslisten zu decken. Und wir tun natürlich das Unsere hier in Lviv mit den Apotheken, dass wir genau diese Medikamente versuchen, in ausreichender Form zu beschaffen, dass diese Dörfer, die wir anfahren, zumindest für die Dauer bis zu unserem nächsten Konvoi versorgt sind. Wir haben das jetzt organisiert für die Region um Kharkiv und Izium Und unsere nächste Tour geht dann auch wieder nach Mykolaiv und wir werden dann in die Außenbezirke von Mykolaiv gehen, ins Oblast Cherson, weil wir dort die gleichen Informationen bekommen haben, dass es denen genauso geht. Und da werden wir auch die Informationen sammeln. Wir fahren schon hin mit einer Ausrüstung, die das Nötigste abdeckt, was wir jetzt erfahren haben, eben in Isium. Und wir wissen also in etwa, was vor allen Dingen die älteren Menschen benötigen. Und haben das an Bord, wenn wir jetzt nach Cherson fahren.
And I need to actually correct myself, because there is a third option of one thing that we've come across, and that is volunteers from the area getting together and creating a little volunteer center where maybe they have a local doctor. We found this in Kharkiv and in Mykolaiv, for example, we found a church, and they act as kind of like a pseudo-hospital, pseudo-aid Center.
Ja, als so eine Art regionales Versorgungszentrum.
Yeah.
Also die geben Trinkwasser aus, die schicken selber Fahrzeuge in Regionen, um Trinkwasser zu besorgen und geben das dann aus über den Kirchenhof. Dort sind auch Räume eingerichtet zur Behandlung von Patienten. Also klar, keine OPs, aber zumindest so eine Art Grundversorgung, die da sichergestellt wird.
Habt ihr junge Mütter, Gebärende, also junge Mütter kurz vor der Geburt, habt ihr sowas, das ist ja auch eine besondere Situation. Wie kann man diesen Menschen helfen? Es gibt eine ganz besondere.
He's asking if there are like pregnant women or, in these regions. Honestly, no.
No.
Es gibt auch kaum junge Frauen. Also,
alle weg.
Die sind alle weg. Die sind alle
The only ones who stayed behind are either. Injured,
they're
not leave, or actually from experience that's the only thing I've seen. It's either older, like grandmothers and women that are above a certain age, and the young ones that are there, they're too sick or too injured to leave,
or simply too poor. Die Menschen sind bettelarm und die haben schon fast alles verloren. Und die haben einfach Angst, dass wenn sie jetzt diese Ortschaft verlassen, dass sie in eine Stadt wie Lviv kommen oder Poltava oder irgendeine andere Großstadt, dass sie dort gar nichts mehr haben. Also die Menschen sind so arm, die können es sich nicht mal leisten, ihren Ort, ihre Heimat zu verlassen. Und dann bleiben die lieber da in all dem Elend und mit all dem Artilleriefeuer, als in eine sichere Stadt zu gehen, in der sie kein Dach über dem Kopf haben oder sich Sorgen da. Also die vertrauen lieber darauf, dass sie in ihrem kleinen Vorgarten, den sie da haben, das Nötigste vielleicht selber anbauen und dann über Nachbarschaftsverbindungen irgendwie überleben können, als den Ort zu verlassen. Aber wie gesagt, also wir haben überhaupt keine Männer angetroffen, außer 70-Jährigen aufwärts.
Ja.
Die Frauen, die wir getroffen haben, waren 30 bis 40 aufwärts. Kinder haben wir gar keine gesehen.
Nein.
Also null. Die sind in Städten wie, klar, in Mykolaiv. Also überall, wo sozusagen die Attacken liefen, die nächstgrößeren Städte. Für Cherson ist das Mykolaiv. Für Kharkiv ist es Poltava.
Ja.
Genauso wie für Luhansk und Donetsk, diese Region, wo dann Dnipro die Anlaufstelle ist. Und sozusagen, das ist sozusagen eine Linie hinter der Front. Ne? 150, 200 Kilometer landeinwärts, manchmal 300 Kilometer. Da sind die großen Aufnahmezentren, wo die Menschen sitzen, wo Frauen und Kinder sind, die im Land geblieben sind und wo auch entsprechende Hilfe ankommt.
Ja.
Meistenteils.
We saw a teenager in Kharkiv once, and we freaked out when we saw her walking down the street. We were like, oh my God, it's a teenager. We were like shocked, you know? That just gives you an idea of like, you really don't see any children anywhere out in the east. Like Poltava and Dnipro is maybe the closest.
Ja, und auch dort in Poltava zum Beispiel ist es so, dass die Polizeieinheiten vor Ort die Flüchtlingszentren leitet und das alles organisiert für die. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Das heißt, wenn die irgendwas wirklich dringend brauchen, dann melden die sich bei uns und sagen, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Und dann versuchen wir, das aufzutreiben, was auch in 9 von 10 Fällen funktioniert.
Richie, wann bricht ihr das nächste Mal auf? Was ist geplant? Darf man das überhaupt so öffentlich jetzt kommunizieren? Also seid da auch vorsichtig.
Ja, wir sagen nicht genau, wo wir hinfahren und wir sagen vielleicht nicht genau, wann wir es tun, aber so he's asking,
when next tour.
Next tour and where next.
So, our main goal right now is to really start establishing communication and aid channels into the villages right along the frontline territory, and that is expanding from basically Kharkiv down to Mykolaiv. So it's kind of like going in a semicircle, and we want to start establishing these points of contact. So not necessarily cities like Kharkiv, not the big cities, but really these small villages that are on the edge of the front line.
Yeah.
And that's going to be the focus of our next tour, as well as establishing some kind of a warehouse facility in the east to make our trips shorter. Because as we mentioned, gas is a very big problem. Getting fuel anywhere along the way is also a difficulty. So we want to try to find some kind of a center where we can start storing more things in the east and then make short drives out into all of these villages on the edge of occupied territory. So that's our next tour, and we can't say exactly when, but we're already planning to roll out with our convoy.
Yeah.
And it also depends on how, sorry to interrupt, but it also depends on how quickly we can get the tactical gear that we need, because that's the other thing. We could roll out right now. Our whole team would be prepared to leave today, but it's also a question of having the right things in your car and not wasting a trip by not bringing what's actually necessary.
And do you have any kind of protection of support from others? Or if you do the tours, you are on yourself? Or you have protection guys?
We do. Actually, our main protectors and the community that we have the biggest gratitude for is the police in Ukraine. And it's an interesting, yeah, this is our protection. We wear them pretty much 24/7. But no, the police in Ukraine throughout the entire country have been incredible. So they are the ones who escort us into these hot zones. And of course, the police is in continuous contact with the military. So for example, when we were in, I think it was Borovinke,
yeah.
First of all, we had to wait 1 hour before we could go in because the police was actively on the phone with the military and they told us the artillery is far too hard right now and it's not safe.
Yeah.
So we literally just stood outside of the car for like 1 hour waiting. And then they got the phone call saying, okay, it kind of calmed down, you guys can go in. So we went in, and while we were unloading, the commander of the Kharkiv Oblast Police tells us that a Russian drone has spotted us and that we need to get out immediately.
No.
Yeah, so what you do is you get back in the car and you drive as fast as you can.
And you drive like your life literally depends on it, because it does. So
dafür bin ich da.
Yeah.
Fahren wie ein Geisteskranker ist genau mein Ding.
So it's pretty much the police, and in Mykolaiv also the firefighters. I mean, they take very good care of us, you know. They make sure that we're protected. For example, some of our team members, we don't have helmets for them. So the police gave us their private helmets so that our team would be protected going in.
Und die Jungs selber sind dann ohne Helm reingegangen.
Yeah, exactly.
Also die Jungs von der Polizei da in Izium haben unseren Teammitgliedern ihre Helme gegeben und sind dann ihrerseits unbehelmt in die gleiche Region mit uns gefahren.
Ah, ja.
So, ja. Und das ist auch etwas, was man einfach sagen muss. Ne? Wir sind hier oft auf diese Einstellung getroffen, dass man der Polizei nicht trauen könne, weil da Korruption im Spiel ist und, und. Und das mag so gewesen sein in Friedenszeiten und vor ein paar Jahren. Das wollen wir nicht beurteilen, können wir auch nicht beurteilen. Was wir beurteilen können, ist, jetzt sind die Jungs vor Ort.
Shout out to Natalia from Poltava Police.
Yeah.
She's been one of our biggest supporters.
Yeah.
And anywhere we go, you know. And that's the great thing about the police. When you're in Poltava and you're going to, let's say, Kharkiv, they know, obviously, who the police is in Kharkiv. And the Kharkiv police knows the police in Dnipro and in Mykolaiv. So we're pretty well integrated into their network.
Yeah, and that is einfach das, was man sagen muss. Das sind die Leute, die vor Ort bleiben. Die ihre Heimat nicht verlassen haben. Das sind die, die zurückbleiben. Und wenn du junge Männer triffst in diesen Orten, dann sind das Polizisten. Dann sind das die Männer, die gesagt haben, wir bleiben hier und verteidigen unsere Heimat. Und das sind auch die, die, als, die es nicht rausschaffen, weil die buchstäblich wie ein Kapitän auf dem sinkenden Schiff in den Ortschaften bleiben, wenn die Invasionstruppen kommen.
And a lot of women, I have to say,
viele
the female police officers in Ukraine are complete badasses.
Also
complete, like the commander of Mykolaiv police is a female, and she tough as hell. I mean, that whole team is just insane.
Yeah, and that's also something that I was very surprised about. Ukrainian women, fucking hell. Das ist,
wenn, they're superheroes.
Ja, also wenn du, ne, wenn du das Bild von Amazonen hast, die die Kampf Ukrainian Women. Also dafür ist das Wort Amazone geschaffen worden. Viele Frauen kommen auch zurück aus sicheren Häfen. Die haben vielleicht lassen ihre Kinder bei den Großeltern in Deutschland jetzt und kommen zurück, um an der Seite ihrer Männer in den Kampf zu ziehen und ihr Land zu unterstützen. Das ist unfassbar.
Ja, sehr viel Information. Vielen Dank so far. Thank you very much. Vielleicht some personal questions. Wie geht es euren Freunden und Familien? Also seid ihr da in ständigen Kontakt? Die machen sich doch schon auch Sorgen. Und wie geht ihr damit um? Klar, ihr habt noch die Entschuldigung, ihr seid für eine höhere Sache jetzt gerade tätig, aber umgekehrt gibt es ja auch Menschen, für die ihr ja wichtig seid. Wie geht ihr damit um? Da würde ich gerne einen kleinen Einblick.
So, how do we handle the situation with our families and people that care about us, that we left behind? They might be like in they are afraid. Ja, also ich kann natürlich ich habe zwei Kinder und meine Tochter, ich weiß nicht, ob sie noch zuschaut, wenn sie zuschaut, Luise, ich liebe dich. Die vermissen uns. Mein Sohn vermisst mich, meine Tochter vermisst mich. Ich versuche das ein bisschen beiseite zu schieben, weil es schwierig ist, auch sich hier auszulösen und zu sagen, okay, ich fahre jetzt eine Woche nach Hause und kümmere mich um meine Kinder, weil ich weiß, dass jeder Trip, den ich nach Hause mache, kostet mich 4 bis 5 Tage und in der Zeit, in den 4 bis 5 Tagen, sterben 500 Männer. Es verhungern Frauen und Kinder, es verhungern ältere Menschen, es sterben Menschen an Krankheiten. Jeder Tag, den ich zu Hause bin, an dem ich nicht versuche, irgendwas hier an den Start zu bringen, kostet Menschenleben. Und das macht es wahnsinnig schwer, das miteinander in Einklang zu bringen. Also das Verständnis von meiner Familie ist großartig. Danke, Mama. Ihr Kommentar zu dem, was ich hier mache, ist, bitte ruinier mich nicht. Also die Unterstützung ist Wahnsinn. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber rein emotional ist es natürlich schwierig. Klar, man ist in Kontakt und wir telefonieren und FaceTime zwischendurch mal. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich meine Familienmitglieder auch möglichst raushalten, ne? aus dem, was hier so passiert.
I think the number one question that all of us here get asked by our family is, when are you coming home?
Yeah.
That's the number one question. And for me, my family is half Ukrainian, half Russian. So if I'm being honest, the way that we communicate is we just don't talk about the war. I mean, my family supports what I'm doing, and especially my Russian side of the family, to my surprise, is very...
Really?
Yeah, they're very supportive of what I'm doing out here. But to be honest, at least the way that my family has decided to handle this is to just not talk about politics. And that makes things a lot easier. But I live in Germany anyway for the last like 6 years, so I don't see my family very often anyway. I know my boyfriend misses me a lot. Hey, Johannes. But I talk to him every day.
Hi, Johannes.
Ja,
würde ich was vorbeibringen?
Yeah, I told him he can come visit me in Ukraine if he wants to.
Ja, also ja, das ich versuche das natürlich auch von meiner Familie fernzuhalten. Ja, letztendlich machen sich natürlich alle ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr gut darin, die Risiken hier einzuschätzen und wir gehen nirgendwo blindlings rein. Ja, deswegen auch die Kontakte zur Polizei, deswegen Touren gut vor. Und haben Kontakte vor Ort unmittelbar. Ne? Also.
Plus, if I may add, I think everyone who's here is just a little bit crazy. And I think all of this core team that's out here now, me, Richard, Stan, Leia, Brogan, Ryan, I think that Alex is from Ukraine, but yeah, he can't leave.
Yeah, well,
but
also Sasha.
I think our family is not really surprised, to be honest, that we're out here, you know, because I think it takes a certain kind of mindset and a certain kind of character to do what we're doing. And at the end of the day, although our family wants us home, they're not really surprised that we're out here. And I think they know that we're going to be staying a while.
Ja, lustig, weil du es auch erwähnt hattest, ne? Als ich damit angefangen habe, habe ich mit Sascha gesprochen. Hi Sascha, falls du es siehst. Und Sascha meint, als ich ihm erzählt habe, was ich mache, sagt er, na endlich. Und ich, wie, na endlich. Und er so, ja, das wolltest du schon machen mit 17. Und ich so, mit 17 wollte ich Rechtsanwalt werden. Und er meinte, nee, mit 17 wolltest du Menschen helfen. Und dann bist du irgendwann auf diesen Rechtsanwaltszug gesprungen.
Ist ja ähnlich, ja.
Ja, aber nicht das Gleiche. Ne? So, also Menschen zu helfen, ihr Geld zu behalten, ist nicht das Gleiche, als Menschen zu helfen. So, und also für den, was Liz gesagt hat, ne? Also für niemanden, der mich wirklich gut kennt, ist das irgendwie eine Überraschung, dass wir hier sind, dass wir tun, was wir tun.
Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Mut habt, dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Ihr seid wirklich, ihr macht ja das, was viele sich so im, ja irgendwie, wenn man euch da so sieht, dann hat man ja selber so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber
ich weiß, was du tun kannst.
Schön, dass ihr
PayPal me on london1066@me.com.
Schön, und auch euch auch teilweise auch mal lachen zu sehen, das ist auch schön, dass ihr da sozusagen noch euren Humor behalten habt. Das ist auch sehr toll.
Ach. Ja, wenn man eins sagen muss, ne? Ukrainer haben einen unfassbar geilen Humor. Ne? Also wir ziehen uns hier die TikTok-Kanäle rein von Jungs, die an der Front sind. Alter, sind die witzig. Die sind, die nehmen alles auf die Schippe, die machen sich lustig über alles und jeden und über sich.
Richie, ganz kurz, ich habe hier eine Anfrage von Lea Goes Ukraine. Kennt ihr die Dame? Die will.
Ja, Lea ist our Team Medic.
Lea hat Corona.
soll ich sie rein dazu holen, kurz?
Oder? Ja, logisch.
Ja,
logisch.
Probiere, ja, ich nehme an. Ob es klappt, weiß ich nicht. I try to get the connection.
Not anymore. Doesn't exist. Hello. Do you want a small impression of a fuel station in Lviv?
COVID print.
Which actually sells fuel?
Yeah.
Yeah.
Yeah, actually
we
only
fuel.
But we are at the gas station in Lviv. It's looking like this. So they're just cars filling up. This is a queue. It goes around the complete gas station, literally. I don't know if you can see it over there, but the cars.
No.
Yeah, wait.
100 Meter lange Schlangen,
ja. Yeah, we. In Lviv, yeah,
yeah,
but
yeah,
where you guys?
I know that one.
We just make a stop.
Yeah.
For some chicken nuggets. But as you can see, there's
breakfast.
A circle and the cars. Really waiting until they're da hinten ist irgendwo das Ende der Schlange.
Ja, wow.
Ja. Unglaublich. Ja.
Genau.
Und 10 Liter.
Ja.
Ja, vielen Dank für die wirklich sehr spannenden Bilder. Das Wetter ist auch gut, wie ich sehe.
Also, es ist unfassbar heiß. Schon seit dieser Tagen, was natürlich auch schwierig.
Schwimmbäder.
Lieber Richie, vielleicht dazu gleich mal die Frage, inwieweit spielt eine stabile Wetterlage für diese Touren, die man plant, eine wichtige Rolle? Oder ist man so abgehärtet und sagt,
wir sind
Wetter ohne?
You know what? We're not looking at the sky for rain, we're looking at the sky for artillery and missiles. So.
In unserer Wahrnehmung, ich meine, es regnet, dann ist halt, wo die Backlöcher sind.
Ah, and this is Alexei. Ukraine.
Weil es, Alex, fahr auf gar keinen Fall durch Pfützen in der Ukraine. Es könnte sein, dass das Auto drin verschwindet. Ne? Ja, also nein, Wetter spielt für uns keine Rolle.
Schön. Habt ihr noch was auf dem Herzen, lieber Richie, lieber Liv? Wollt ihr noch was? Wollt ihr noch was los?
Ich meine, was ich auf dem Herzen habe, ist wirklich, dass jeder mit dieser Situation hier beschäftigt, wo er im Kahn sein muss. Noch ist nicht. Jeder sollte für sich selber hinterfragen.
Richie, kurz, ich glaube, wir haben ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten, weil jetzt wir
dann
noch jemanden dazugeschaltet haben.
Ja.
Darf ich kurz mit deiner. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke und alles Gute von hier aus. Und wie kann ich die Dame jetzt. Wie kann ich extra ohne Diabetes zu tun? Geht das irgendwie? Ich glaube ja. Ciao!
Ja.
Weil es hat die Verbindung nicht getragen. So, lieber Richie, bitte.
Also, letztendlich ist es so, was hier gefragt ist, ist Stehvermögen. Eine Menge Stehvermögen. Und so wie wir hier weitermachen, sind wir einfach darauf angewiesen, dass die Leute in Deutschland und in Westeuropa auch weitermachen. Uns weiter unterstützen, uns dabei helfen, das zu tun, was wir hier vor Ort tun. Und das durch all die Kanäle, die wir auch aufgezählt haben, sei es durch Patenschaften von Unternehmen für bestimmte Regionen oder Städte, sei es durch direkte Sachspenden, sei es durch die Vermittlung von guten Kontakten, durch die wir vielleicht preiswerter oder sogar umsonst an Dinge kommen. Und was eben auch für uns eine Rolle spielt, damit wir das weitermachen können, Geld spenden an uns selbst, damit wir einfach weitermachen können. Weil der Bedarf da ist, die Notwendigkeit da ist. Und wenn wir es nicht tun, gibt es nicht so viele, die es an unserer Stelle tun.
Danke.
Liz?
The question, I understood it like if there's a final message. So yeah, you're saying.
Yeah.
I mean, I think if I understood you right, I would just reflect on what Richard is saying. You know, I mean, we're a task force out here that's willing to take aid to the most extreme places of this war. Use us. That's what I want people to do. Use our network. Use the logistics that we have established. And it doesn't matter if you don't have any money. It's not about sending money necessarily. I mean, yes, we need to finance ourselves, and that's a big part of it. But if you want to do something, if you want to help, think about the job that you do. Think about the people in your network. Maybe there's some kind of options. And we're pretty good at finding out how to match, let's say, the resources that someone in Germany or in Portugal or in Lithuania or wherever might have, and actually get it to the places where it needs to go. Yeah. So I think that's the biggest message that I would want to leave anyone listening. And it doesn't even need to be necessarily our group, but please don't give aid to warehouses. Don't do it. Just don't do it. Aid gets stuck here. If you want to send something, find groups like ours that are getting into cars themselves and actually taking the stuff to where it needs to go.
Yeah,
that's absolutely the biggest message that absolutely I would want to send.
Also, gebt die Sachen nicht einfach irgendwo ab.
Yeah.
Und denkt, sie werden schon ankommen.
Bitte
nicht.
It doesn't.
Wenn ihr wirklich effektiv spenden wollt, wenn ihr effektiv irgendwas beitragen wollt da draußen, dann sucht euch Gruppen wie unsere.
Yeah.
Die euch garantieren können, dass die Sachen unmittelbar an Zielorte gebracht werden.
Yeah.
Also gebt das nicht einfach irgendwo ab in der Hoffnung, es wird schon ankommen. Es kommt nicht an.
Ja. Yeah.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Thank you very much for your time. Ich denke, wir werden uns immer mal wieder jetzt treffen und sprechen.
ja, dass wir da sozusagen eine gewisse Regelmäßigkeit zum Beispiel ins Leben rufen. Und ich werde das Video jetzt hochladen, es verlinken und dann hoffen wir, dass da irgendwie so ein kleiner Schneeballeffekt irgendwie eintritt.
Ja, falls jemand kennt, der Drohnen herstellt.
Ne? Drohnen?
Drohnen.
Drohnen.
Drohnen oder Starlink.
Ja, also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt alles gehört, ihr wisst, was der Bedarf ist. Ne? Alex24 for Ukraine. Alles klar, ihr Lieben. Passt auf euch auf, take care. Vielen Dank für eure Zeit und Richie, live with, ne? Ist auch schön zu sehen, you are so positive, positive energy and das ist ziemlich gut, sowas auch zu sehen. Das gibt einem Hoffnung hier bei uns.
Ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass wir selber auch sehr viel Kraft und Energie aus dem ziehen, was wir tun, bei der ganzen Resonanz, die uns entgegenschlägt. Ne? Also ja, es ist schon so, dass uns das auch sehr viel gibt. Und jeden Beitrag, den wir leisten können, macht uns auch ein Stück fröhlich. Ne?
Hey, you get the energy that you give out.
Ja, absolut.
That's right.
Ja, Sarkan, vielen, vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist, auf uns, dass wir das mit dir teilen durften.
Danke. Und wir bleiben in Kontakt.
Ja.
Tschüss, passt auf euch auf.